Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche hatten wir, oder vorletzte Woche schon, hatten wir ja die Sarah von der Biberei, einer App-Entwicklungsfirma aus dem Schwarzwald, hier. Und sie hat uns schon ganz spannende Sachen zu Low-Code- und No-Code-Apps erzählt. Und da wollen wir heute nochmal weiter ansetzen und nochmal mit ihr drüber sprechen, was jetzt noch so wichtig ist beim App-Erstellen, wenn man sich dann wirklich entschieden hat, dass eine App Sinn macht für einen und was der Unterschied zwischen einer Web-App und einer nativen App ist und wie lange das Ganze so dauern kann. Außerdem gibt's noch den Anti-Tipp zum Schluss, aber jetzt, ich glaube, ihr seid ganz gespannt, wie es weitergeht. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage. Was sind denn noch so Erfolgsfaktoren, dass man nachher eine erfolgreiche App rausbringt? Geht es da vor allem ums Design aus deiner Erfahrung nach oder auf was achtet, oder vor allem auf den Inhalt, auf die Einzigartigkeit von dem inhaltlichen Produkt praktisch selber, oder was würdest du sagen?
Ich weiß nicht, ob es Einzigartigkeit ist. Also ich glaube, die ganzen Punkte, die ich gerade schon genannt habe, ne? Also dass man wirklich Technologie sieht als Unterstützer, um etwas zu leisten, um mir Nutzen zu bringen oder mir irgendwie, ja, vielleicht eine Freude zu bereiten oder mir auch zu helfen, meine Rituale. Du hattest ja von Vorsätzen geredet, ne, dass vielleicht die App mich irgendwie da unterstützt, das zu tun. Ne? Das würde mir dann auch helfen. Was ich aber auch sehe, ist das sogenannte Prinzip von Keep it simple. Und das hört sich immer total abgedroschen an, ist aber wirklich so. Oftmals, wenn man total fasziniert ist von seinem Produkt, dann will man alle Features irgendwie reinmachen. Und das und das und das und das. Und das überfrachtet die Menschen. Deswegen wirklich eher ganz simpel, simples Design, simple Funktionalität, nicht 1000 Funktionalitäten gerade am Anfang, sondern wirklich fokussiert daran arbeiten. Und auch, was ich aussehe, gerade wenn du eher in den End-Consumer-Bereich gehst, dass du vielleicht auch mit so Feedback arbeitest und Interaktionen. Also zum Beispiel haben wir auch einem Fintech geholfen, das war eines unserer ersten Produkte, eine App zu entwickeln für Finanzbildung. Und da ist es einfach, klar kannst du es ganz einfach machen, einfach nur fragen und ja, richtig und nein und das ist falsch. Aber du kannst auch damit spielen sozusagen, okay, da kommt dann ein schönes Symbol irgendwie, wenn ich was richtig gemacht habe. Da wirst du so angefeuert und solche Sachen. Also damit kann man dann schon arbeiten. Aber generell gesagt ist wirklich die Idee, Nutzen immer im Vordergrund zu haben, weniger Funktionalitäten, also da ist wirklich, je weniger du hast, desto, zumindest am Anfang, desto besser ist es. Und schönes, simples Design, wo einfach ein Mensch versteht, was er machen muss.
Okay, also vor allem, und das Ganze simpel halten, dass man wirklich direkt versteht, okay, was bringt mir das alles? Okay.
Ja. Also zum Beispiel, als wir jetzt Outer City hatten, da sind gefühlt 50 Buttons. Das ist jetzt da keine native App, aber es ist auch nur eine Software-Applikation. Und das verwirrt einen Menschen. Wenn da einfach zu viele Buttons sind, zu viele Auswahlmöglichkeiten, das macht uns wirr und das verstehen wir nicht. Und dann machen wir es einfach wieder weg. Dann löschen wir es und wenden es nicht an.
Okay, sehr gut. Ja, ich kenne das immer wieder, wenn man sich ein paar Apps runterlädt und denkt, oh, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll.
Ja, weil das ist aber, weil man dann als Entwickler oder als Product Owner denkt, also geht mir aus, so, ich verstehe das ja auch. Oh nein, das muss noch rein und das ist so cool und das muss auch noch rein. Und wenn der Kunde, der Nutzer das auch noch hat, das ist ja mega cool. Und dann, ne, will man immer mehr und mehr und mehr und mehr und auch das noch und das noch und das noch. Und dann endet es da drin, dass man einfach gefühlt 20 Funktionalitäten hat, von denen nur 2, 3 wirklich genutzt werden.
Wie sortiert ihr da aus? Oder was sagt ihr da gerade zu Kunden auch?
Also was wir immer machen, ist, wir sortieren Funktionen nach Hypothesen. Also gerade am Anfang, dass du halt also erstmal aufschreibst, okay, was sind deine Haupthypothesen, die du erstmal vertesten möchtest, wie gerade bei der Neuentwicklung von Produkten. Und dann sortieren wir wirklich die kritischen Hypothesen aus. Und nur die werden entwickelt. Also nur für die überlegen wir uns Features. Und da bin ich immer die strenge Person in unserem Team, und sagen, nur das wird entwickelt. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber da brauchst du schon sehr viel Konsequenz.
Okay, also wir brauchen mehr konsequente Gründerinnen und Gründer.
Ich glaube, wir brauchen allgemein mehr Gründerinnen, aber wenn die dann noch einfach, ja, ich glaube, dieses fokussiert sein und weniger ist mehr, das ist nicht nur in der Softwareentwicklung ein gut gemeinter Rat.
Sehr gut. Ja, man sagt das immer wieder, aber es ist cool, wenn das nochmal von dir kommt. Finde ich gerade ganz spannend auf jeden Fall.
Ja, ich muss mich auch selber daran erinnern. Also es ist ja nicht so, dass es ist so die Weisheit mit Löffeln gefressen wurde, aber das macht einfach auch Erfahrung. Ne? Also gerade als ich noch in der Corporate-Welt unterwegs war, da haben wir auch, war ich Product Owner und da habe ich auch Features entwickelt. Ich fand die cool und mir haben auch Kunden gesagt, die waren cool. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie viele Kunden dann wirklich genutzt haben, war das vielleicht nicht die beste Entscheidung.
Traurig.
Immer ja, wieder. Jetzt live.
Genau, aber genau das kann man ja auch verhindern. Mhm. Du hast gerade gesagt, man soll es einfach und klar halten. Wir haben heute immer wieder den Begriff App, eigentlich fällt mir gerade nochmal auf, weil du es am Anfang mal gesagt hattest, gar nicht so klar gehalten. Und zwar hattest du davor noch gesagt, dass ihr vor allem Web-Apps macht. Mhm. Kannst du vielleicht da nochmal kurz sagen, wann macht eigentlich auch eine Web-App vielleicht mehr Sinn und wann eine native App?
Sehr guter Punkt. Also das ist auch eine Frage, die ich immer zurückstelle, wenn uns Leute ansprechen. Weil wie gesagt, der erste Impuls ist immer eine App zu haben. Damit wird meistens eine native App gemeint, die du dir aus den Stores runterlädst. Und das kann für manche Situationen sehr sinnvoll sein, gerade bei Situationen, wo du eine App sehr häufig benutzt. Na, also zum Beispiel bei mir jetzt eine Spotify-App zum Beispiel, die ich wirklich regelmäßig benutze. Die Schwierigkeit, die du hast, gerade mit Diensten, die du nicht häufig nutzt, ist einfach, du hast halt, wenn du dir die Customer Journey mal anschaust, du musst die Menschen erstmal auf deinen Service aufmerksam machen, auf deine Lösung aufmerksam machen. Dann muss er in den Store gehen. Gegebenenfalls ist er schon im Store, wenn du eine Verlinkung hast. Dann muss sich die Person so runterladen. Dann muss sich vielleicht einen Account registrieren. Und dann aber auch muss die Person die App auch auf ihrem Telefon behalten. Und also wahrscheinlich kennst du das von deinem Handy auch, aber das Handy, dein Telefon sagt dir nach einer Zeit auch, diese App wurde nicht genutzt, willst du sie vielleicht deinstallieren, um einfach ja Storage zu bereinigen und nicht so voll zu müllen. Und das sehe ich als Schwierigkeit, dass wenn du Apps entwickelst für Anwendungsfälle, die nicht häufig sind, ne, oder die du nicht in dem täglichen Gebrauch, wo du mit dem Mobiltelefon irgendwas machst. Also zum Beispiel, wenn uns B2B-Kunden häufig ansprechen. Zum Beispiel letztens haben wir eine IoT-Plattform entwickelt für Asset Management. Damit konnten Produktionsleiter dann zum Beispiel sagen, welche Maschine für welchen Prozess notwendig ist. Das ist ein No-Brainer. Das sollte keine App sein. Weil erstens ist es viel zu klein auf dem Mobiltelefon. Selbst wenn du ein großes iPhone hast, ist das einfach zu klein. Also die Situation, wo du dich damit beschäftigst, ist eher am Laptop dann. Hingegen zum Beispiel die App, von der ich geredet habe, fürs Fintech, die machst du eher, wenn du irgendwie unterwegs bist und generell Zeit hast und dann beschäftigst du dich mit Finanzbildung oder du machst es irgendwie auf der Couch oder in solchen Situationen, wo du eher dein Handy hast. Deswegen würde ich in solchen Situationen immer überlegen, wie oft nutzt der User wirklich ehrlich deinen Service, ne? Und das muss ja, es ist ja nicht besser oder schlechter. Das ist ja immer nach Anwendungsfall. Und in welchen Situationen nutzt die Person das? Und dann, was man dann auch machen kann, habe ich in der Corporate-Welt auch gemacht, ist, dass du überlegst, welche Funktionen will ich eigentlich in meine Web-Applikation machen? Und welche Funktionen möchte ich in meine native App machen? Zum Beispiel hatten wir, für Flottenmanager eine Lösung entwickelt. Und da sage ich, okay, bestimmte Routen, aufwendige Routenanalysen etc., das mache ich am Laptop, das mache ich nicht am Handy. Aber zum Beispiel so ein schnelles Umbuchen von Fahrzeug zu Fahrern oder ja eine schnelle Interaktion mit dem Fahrzeug, das kann jemand auch machen, wenn er gerade auf dem Parkplatz steht. Und da hat er ja offensichtlich nicht sein Laptop bei sich. Also so kann man auch überlegen. Und was man sich auch noch überlegen kann, ist Advanced dann, ob es dann eine native App sein muss oder ob es eine Progressive Web Applikation, eine PWA sein kann. Das ist praktisch eine Mischung, ganz flach gesagt, wo du sagst, ich habe eigentlich eine Web-Applikation, die aber auf dem Telefon für den Nutzer so aussieht, als wäre es eine App, die ich mir aber nicht aus dem Store runterladen muss und die auch technisch ein bisschen einfacher umzusetzen ist als eine native App.
Hm, klingt auch spannend.
Ja, das ist also super spannend, wird irgendwie noch gar nicht so betrachtet, aber ich meine, Twitter hat sogar eine PWA, es sind noch andere, die das machen, weil es technisch gibt es hier sehr viele Vorteile. Du musst die Sachen nicht in den Store bringen, du kannst sehr schnell irgendwas deployen, also wenn du irgendwie eine Änderung hast und du willst die Änderung live schalten, dann ist sie sofort da und du musst nicht Sorge dafür tragen, dass der User auch direkt die neue Applikation updatet zum Beispiel. Das also eine kleine Story dazu, warum ich das extra sage. Ich hatte nämlich genau den Fall, als ich noch angestellt war, da hatten wir ein kleines, aber feines Sicherheitsproblem in einer unserer Apps, woraus sich niemand mehr einloggen konnte. Für alle ITler unter euch ist das SSL-Zertifikat abgelaufen, also ein typischer Fehler. Und wir mussten es leider in den Apps selber ändern. Ne? Und die Entwicklung war sehr, sehr schnell gemacht, weil alle waren ja im Alarmzustand, weil einfach niemand mehr die App nutzen konnte. Und natürlich, der Customer Support war auch schon nahe des Burnouts, weil Alarm gerufen haben. Es aber wieder in die Stores zu bringen, kann halt 3, 4, 5 Tage dauern.
Oha. Und dass die Leute es auch wirklich nutzen, da muss ich mir manchmal auch selber an die Nase fassen. Wenn dich dein Handy dann schon wieder fragt, ob du die Apps alle wieder updaten willst und man ab und zu mal ein Speicherproblem hat.
Ja, also es kommt auch sehr auf den Nutzer an. Zum Beispiel, also ich gucke da sehr arg drauf, weil ich das einfach auch nicht mag, so viele Apps drauf zu haben. Manche sind da aber auch anders. Aber man muss sich wirklich überlegen, was die Situation, wo der Mensch das nutzt, der Nutzer nutzt. Ne? Mhm. Ist es, wo ich mein Mobiltelefon habe, oder ist es eher Laptop-Arbeit? Und was ist die, wie oft nutzt die Person das am Ende des Tages?
Okay. Und kann man auch vielleicht mal so ganz grob sagen, dass Web-Apps einfacher oder vielleicht sogar schneller zu entwickeln sind als native Apps? Mhm. Wie ich es gerade rausgehört habe.
Das kommt sehr auf den Anwendungsfall an. Sie sind leichter in der Handhabung, wenn du Aktualisierung machen möchtest. Also wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Das, glaube ich, kann man so allgemein sagen. Ansonsten ist es immer Anwendungsfall spezifisch, wie das Beispiel mit dem Haus.
Okay, ja. Vielleicht gerade auch nochmal, weil du es vorhin mit dem Haus gesagt hast, aber um mal so ein grobes Gefühl dafür zu bekommen, wie lange dauert denn so eine App-Entwicklung von bis, also was habt ihr vielleicht in der Vergangenheit so mindestens gehabt und vielleicht auch maximal bei einem großen Projekt?
Also als ich in der Corporate-Welt war, boah, da hat das, kann das Jahre gehen.
Oha.
Mit Maintenance und alles, ne?
Ja.
Also da kann wirklich von Idee bis zum ersten Launch können locker Monate bis zum Jahr vergehen. Mhm. Überhaupt keine Seltenheit. Mit Lockout und unseren Projekten ist das deutlich weniger. Wir haben im Schnitt 1,5 bis 2 Monate.
Okay. Ach krass, aber das heißt, es kann, wenn man eine ganz einfache, kleine App hat, auch echt.
Jetzt muss man natürlich unterscheiden, ob du es mit Low-Code oder No-Code machst. Also die das mit 1,5 bis 2 Monaten, das sind schon kompliziertere Sachen.
Okay.
Also eine Sache zum Beispiel, also wie gesagt, wir machen ja eher Web-Applikationen, aber trotzdem mal als Beispiel, in diesen 1,5 bis 2 Monaten, da haben wir ein sehr cooles Projekt gemacht, und zwar, das war auch mit dem Gründer, der wollte eine Applikation bauen, mit der er die Semiconductors, also Chips, handeln kann. Der kam aus der Branche, hatte unglaubliches Branchenwissen und ganz viele Kontakte, und wir haben praktisch wie so eine Art Mischung aus Marktplatz und Auktionsplattform entwickelt. Das heißt, da können jetzt Firmen draufgeben und ihren Bedarf anstellen an den Semiconductors. Und dann gibt es Broker, die gibt es heute schon, die handeln aber alle über E-Mail, Telefon, sagen, hey, ich habe die gerade noch übrig oder ich kann sie dir besorgen, und die können sich dort dann treffen und dann Nachrichten austauschen und Transaktionen durchführen und sowas alles. Und das ist so 1,5 bis 2 Monate bei uns.
Mega cool. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass auch sowas echt relativ fix gehen kann.
Das ist aber schon sehr, also es ist schon sehr konzentriert. Ne? Ja. Da arbeiten wir dann wirklich konzentriert auch dran und denken Tag und Nacht dran. Nein, Spaß, aber das macht aber auch viel aus. Ne? Also wenn du bei generell bei Softwareprojekten oder bei anderen Projekten, wenn du fokussiert in einem kleinen Team daran arbeiten kannst, dann geht es natürlich alles viel, viel, viel schneller, als wenn du erst 30 Runden durch und so drehen musst.
Okay, ja. Und klar, wenn man auch wahrscheinlich besser vorbereitet ist oder nicht. Ja. Okay. Du hast gerade über den einen Gründer geredet. Hast du noch von deinem Podcast vielleicht eine andere Geschichte, deine Lieblingsgeschichte vielleicht sogar, die du so am inspirierendsten fandest zum Thema Low-Code-Software? Du sagst, wow, das war mega cool, was man eigentlich damit machen kann und hättest du vielleicht selber auch so gar nicht erwartet.
Oh, das ist eine gute Frage. Also was ich selber, selber erwartet jetzt nichts. Also ich fand die mit dem Risk Assessment, was ich schon erzählt, die fand ich sehr, sehr inspirierend, weil ich die Geschichten dahinter auch immer so inspirierend finde. Also meistens inspirieren mich Menschen mehr als Technologie. Dann mit den Semiconductors, das fand ich super spannend. Ich hatte letztens jemanden bei mir, die Alexa, die hat, ist auch eine Gründerin, die hat auch eine App entwickelt, wirklich eine App, auch für Frauen vor allem, damit sie auch ihre Finanzen besser regeln können. Ne, um zum erstmal Finanzbildung beigebracht wird, aber auch direkte Hilfe, wie sie ihre Finanzen direkt steuern können. Und was ich da so interessant fand, weiß nicht immer die Technik dahinter, sondern sie war auch vorher lange im Corporate und fand das Thema so spannend, dass sie gesagt hat, okay, ich gebe jetzt hier meinen sicheren Job auf und mach das. Und ich fand diesen Mut so super cool und super inspirierend. Das finde ich immer tolle Geschichten. Und das sieht sich dann auch, also sie sind zwei Gründerinnen und sie kennt sich super gut bei Finanzen aus und die andere ist eher Produktdesignerin, dass sie sich so zusammengetan haben und für sich No-Code gefunden haben und selber alles entwickelt haben. Es hat schon 9 Monate oder so gedauert, von Idee bis dann zum ersten Launch, ne? Aber dass sie sich so durchgekämpft haben, das fand ich echt sehr inspirierend.
Ja, und eigentlich voll passend auch zu eurem Motto mit dem Mut zum Digitalen. Ja. Also,
ja.
Dass ihr da wirklich Leute nochmal bestärkt da drin.
Absolut. Und das ist einfach echt ein schönes Beispiel, ich glaube, das gilt aber generell nicht nur für Low-Code oder No-Code. Wenn du einfach den Mut hast, das zu tun und daran glaubst, dann kannst du das auch schaffen.
Sehr schön. Das wären coole Abschlussworte. Ich habe auch noch meine letzte Frage. Die finde ich nämlich immer besonders interessant. Und zwar geht es um den Anti-Tipp. Was ist denn bei euch oder was du mal mitgekriegt hast, schon mal so passiert in der App-Entwicklung, wo es so richtig schief gelaufen ist, wo du sagen würdest, bitte macht es nicht nach, bitte macht sowas nicht, davor willst du die Leute bewahren.
Oh, okay, wie viel Zeit habt ihr? Ich muss kurz überlegen. Also wovor ich generell warne ist, gerade wenn du gar keine Ahnung hast von IT und du dich mit Low-Code und No-Code beschäftigst, würde ich es immer empfehlen, nochmal einen Fachmann, zumindest dass er einfach bei die Applikation mal drüber schaut. Weil wir schon Applikationen gesehen haben, die waren einfach sicherheitstechnisch echt bedenklich, weil einfach alles offen war und die wussten das einfach nicht, ne, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. Also das ist so mein Anti-Tipp. Mein Anti-Tipp sonst ist, was ich auch jetzt erst letztens gesehen habe, ist einfach zu viele Funktionen. Also da sehe ich als Entwickler, sehe ich da schon nicht mehr durch und es ist einfach zu viel auf einmal. Und ich glaube, das ist generell vielleicht auch ein Tipp für alle Gründer, generell eher kleinere Schritte zu gehen. Und der Anti-Tipp ist, alles auf einmal zu wollen und dann enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt, sondern sich eher zu erfreuen an den kleinen Schritten, die man immer schafft. Egal, ob es jetzt in der Softwareentwicklung ist oder nicht.
Schön. Das ist auch einer meiner Vorsätze. Dankbarkeitstagebuch und mehr auf die kleinen Erfolge Wert legen.
Absolut.
Sehr passend. Schön. Vielen Dank. Es war wirklich mega spannend, mit dir zu reden und total hilfreich. Ich glaube, ich werde einige Ausschnitte nochmal meinen Startups im Coaching ans Herz legen. Total wichtige Punkte. Und dann hoffe ich, dass wünsche ich dir einen schönen Start auch ins neue Jahr, wenn man das noch so sagen kann. Und
ja, bestimmt.
Genau, einen schönen Mittag.
Alles klar, Dankeschön. Ciao, ciao.
Macht's gut, tschüss.
Das war der Gründes on Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.